freue mich, wieder bei euch sein zu dürfen. Dankeschön für die Einladung zu diesem besonderen Thema. Der Untertitel des Seminars ist ja Erweckung zu einer Reformation der Mission. Das heißt, wir werden über Erweckung sprechen an diesem Wochenende. Wir werden über Reformation sprechen, aber nicht nur Reformation im allgemeinen Sinne, sondern wir wollen uns erneut Gedanken machen über Mission. Und ich habe vergessen, mich selbst anzuschalten, deswegen sage ich jetzt noch einmal einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, hier zu sein und ich freue mich für die Einladung. Und unser Thema ist eben Untertitel, was habe ich gerade gesagt? Habt ihr aufgepasst? Eine Erweckung zu einer Reformation der Mission. Und so wollen wir über Erweckung, Reformation und Mission sprechen. Und der eigentliche Titel ist, bis es die Erde umgürtet. Und das ist entnommen aus einem Ellen White-Zitat, das ich euch ganz kurz vorlesen möchte, das sozusagen ein Motto sein soll für das ganze Wochenende. Das ist entnommen aus dem Buch Evangelisation, Seite 20, da heißt es folgendermaßen: Das Licht der Wahrheit soll überall hin leuchten, um die heute im Schlaf der Unwissenheit befindlichen Herzen zu erwecken und zu bekehren. Das Evangelium soll in allen Ländern und Städten verkündet werden. Gemeinden sollen gegründet und Arbeitsplätze für die Glieder gelegt werden. Das meint also Gelegenheiten für die Glieder zu arbeiten. Diese Missionsarbeit sollen wir erweitern und ihr neue Gebiete hinzufügen, um die kultivierten Teile des Weinberges zu vergrößern. Der Kreis sollte so lange ausgedehnt werden, bis er die ganze Erde umgürtet. Ellen White hat eine Vision, dass wir arbeiten und arbeiten und arbeiten in der Mission, bis dieser Lichtstrahl des Evangeliums wie ein Gürtel um die gesamte Erde geht. Darf ich eine einfache Frage stellen? Habt ihr den Eindruck, dass momentan das Evangelium, das wir verkündigen, schon wie ein Gürtel sich um die ganze Erde legt? Legt sich das Evangelium wie ein Gürtel schon um ganz Wolfratshausen? Ist Wolfratshausen schon eingemantelt sozusagen in das Evangelium? Legt das Evangelium schon wie ein Gürtel ganz um München herum? Und deswegen wollen wir uns Gedanken machen, wie wir erweckt werden können zu einer Reformation unserer Mission, sodass sich das Evangelium so ausbreiten kann, bis genau das passiert. Unser Thema heute ist alles oder etwas. Wer von euch hat schon mal früher solche Actionfilme angeschaut? Ah, da hinten werden wir. Da gibt es so ganz besonders spannungsgeladene Actionfilme. Wenn ihr das nie gesehen habt, vielleicht habt ihr gehört, dass es so etwas gibt. Meistens diese Actionfilme so gebaut, dass gegen Ende die Spannung ins Unermessliche steigt. Ein Terrorist oder ein sonstiger Bösewicht bedroht eine ganze Stadt. Meistens hat er vielleicht eine Bombe irgendwo gelegt, vielleicht sogar eine Atombombe. Und niemand kann diese Bombe entschärfen, außer der Held des Filmes. Nicht wahr? Und ungefähr 5 Minuten bevor der Film zu Ende ist, ist die gesamte Stadt auf den Beinen und sieht irgendwo auf einem Hochhaus vielleicht, wie der Held in den letzten Minuten, die noch bleiben, bis der Film zu Ende ist, diese Atombombe entschärfen muss. Nicht wahr? Habt ihr schon gesehen? Und die Musik wird lauter und lauter und schneller und alle starren mit offenem Mund, wie wird das wohl ausgehen? Und da hat man noch 20 Sekunden und er hat gerade mal so die Bombe erst aufgemacht, nicht wahr? Und ganz viele Kabel und dann geht das runter und runter und runter und meistens, dann ist die Anzeige bei 3 Sekunden, hat er noch 2 Kabel in der Hand. Nicht wahr? Das eine ist wie? Rot und das andere ist blau. Und in solch einem Moment sagen wir, es ist alles oder nichts. Es gibt Momente im Leben, und nicht nur im Leben von großen Städten, da geht alles auf eine Karte, da ist alles oder nichts das Motto. Aber heute Abend möchte ich mit euch etwas studieren, was noch wichtiger und noch mehr auf eine Karte gesetzt ist als alles oder nichts. Könnt ihr euch vorstellen, was noch bedeutender wäre als alles oder nichts? Unser Thema heute ist alles oder etwas. Bevor wir anfangen und beten, möchte ich noch eine Frage stellen. Glaubt ihr, dass es möglich ist,
die Städte unserer Welt zu erreichen? Wer von euch sagt, ich glaube, dass das möglich ist? Wer von euch hätte gern die Hilfe von Jesus dafür? Wer von euch würde sagen, ich würde mich freuen, wenn Jesus auf die Erde kommen würde und uns zeigen würde, wie wir Wolfratshausen erreichen können? Wer würde euch sagen, das wäre toll? Dann lasst uns gemeinsam beten und dieses Thema studieren. Lasst uns direkt dazu. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir heute Abend zu dir kommen dürfen. Wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du uns erneuern möchtest, dass du uns eine Erweckung schenken möchtest, dass wir Mission mit neuen Augen sehen. Wir haben gerade schon angedeutet, dass du eine Vision hast, die unvorstellbar ist, dass das Evangelium wie ein Gürtel sich um die ganze Welt spannt. Und wir möchten heute das Thema studieren, alles oder etwas. Und ich möchte dich bitten, dass du zu mir und zu jedem Einzelnen deutlich sprichst durch dein Wort. Dass wir erkennen, was nötig ist, um diese Vision nicht einfach nur anzuerkennen, sondern wahr werden zu lassen in unserem Leben, in dieser Zeit, in dieser Stadt, in unserer Generation. Ich möchte dich bitten, dass du bei uns bist, dass du alle Störende fernhältst und dass dein Wort nicht leer zurückkehrt, weil du es verheißen hast. Bitte ich all das im Namen Jesu. Amen. Ich gehe davon aus, dass ihr eure Bibeln dabei habt. Kann ich eure Bibeln sehen? Wunderbar. Schlagt mit mir auf Johannes 3 und dort Vers 16. Johannes 3 und dort Vers 16. Vielleicht könnt ihr ihn auswendig. Schaut mal mit mir in Johannes 3, Vers 16. Meistens ist es gut, auch die Verse aufzuschlagen, die man auch kennt, weil dann prägt man sich gut ein, wo sie stehen. Jetzt werden sie sagen, Johannes 3, Vers 16 weiß ich sowieso, aber bei vielen anderen Versen ist das eine gute Methode. Johannes 3, Vers 16 sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn oder eingeborenen Sohn gab, damit alle oder jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern was hat? Ewiges Leben hat. Jetzt, wenn ihr diesen Vers anschaut, könnt ihr mir sagen, wie viele Bedingungen gibt es, um ewiges Leben zu erhalten? Eine? Was ist diese eine Bedingung? Glauben. Wer von euch würde sagen, alles, was wir tun müssen, um ewiges Leben zu bekommen, ist Glauben? Und wer von euch sagt, das reicht nicht aus, also da muss noch was dazukommen. Also Glaube allein reicht nicht aus. Wollen wir eine Abstimmung? Wer von euch sagt, allein Glaube ist die einzige Bedingung, jeder, der glaubt, bekommt ewiges Leben? Wir haben keine Rederecht, wir haben nur Abstimmung. Okay? Wer sagt, Glaube allein reicht nicht aus? Interessant. Wer von euch sagt, ich weiß nicht genau, was ich denken soll? Interessant. In fast allen Gemeinden, wo ich diese Predigt halte, hat man das gleiche Bild, so 50-50. Jetzt schauen wir uns den Vers nochmal an. Schaut ihn euch genau an. Wie viele Bedingungen sind da? Steht dort, hat jemand die Übersetzung, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt und ewiges Leben hat. Hat jemand diese Übersetzung? Ellen White sagt, dass wenn wir nur diesen einen Vers hätten, könnten wir selig werden. Also, das Einzige, was wir tun müssen, ist Glauben. Es gibt nichts anderes. Die einzige Bedingung ist Glaube. Vielleicht schlägt gerade ein adventistischer Puls ein bisschen höher und du sagst, Moment mal, was redet ihr da vorne? Aber der Text sagt ganz deutlich, es gibt nur eine Bedingung und die ist Glaube. Jetzt schlagt mir mit mir Jakobus auf. Geht mit mir zu Jakobus und schaut mir mit mir Jakobus 2 und dort Vers 19 an. Jakobus 2, Vers 19. Kennt ihr den auch auswendig? Gut. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran. Auch die Dämonen tun was? Glauben und zittern. Frage. Nach dem Text. Glauben die Dämonen, ja oder nein? Ja. Wir haben gerade gesagt, Glaube ist die einzige Bedingung, um was zu werden? Um gerecht zu werden, erlöst zu werden, ewiges Leben zu erhalten. Werden die Dämonen ewiges Leben erhalten, ja oder nein? Seht ihr ein Problem? Eben gerade haben wir gesagt, alle, die glauben, jeder, der glaubt, wird was bekommen. Ewiges Leben. Jetzt heißt es, hier gibt es Dämonen, die glauben und... Seht ihr nicht? Versucht mal kurz, euch das wirklich vorzustellen. Was meint ihr? Wie kann man dieses Problem lösen? Seht ihr den Widerspruch? Wenn ihr ganz aufrichtig seid, solltet ihr euch das ein bisschen nachdenken lassen, ja? Okay. Aber wir sollen ja auch mit Zittern unsere Lösung erwirken, ja? Aha. Aber die Dämonen arbeiten auch die ganze Zeit. Die Dämonen haben auch einen Missionsauftrag. Und die sind erfolgreicher in ihrem Missionsauftrag als wir. Also, alles, was ihr sagt, stimmt ja. Aber jetzt bleiben wir mal bei dem Text. Der Text sagt in Johannes 3, Vers 16, jeder, der glaubt, wird selig oder bekommt ewiges Leben. Und hier steht, die Dämonen glauben. Wenn wir die beiden Verse zusammennehmen, gibt es nur eine mögliche, es gibt zwei mögliche Optionen. Entweder die Bibel widerspricht sich oder... Wir können im Grundtext nachlesen. Es ist aber ebenfalls das Gleiche. Ja, oder? Moment. Sie glauben, ja. Es muss zwei Arten von Glauben geben. Was ist das denn? Die Bibel spricht von zwei Arten von Glauben. Lass uns mal kurz die Frage stellen, was glauben denn die Dämonen? Glauben die Dämonen, dass es Gott gibt? Glauben die Dämonen, dass Jesus wiederkommen möchte? Glauben die Dämonen, dass der Samstag der richtige Tag der Woche ist zum Anbeten? Glauben die Dämonen, dass Ellen White eine Prophetin war? Glauben die Dämonen, dass die 10 Gebote immer noch gültig sind im Himmel? Glauben die Dämonen, dass es ein himmlisches Heiligtum gibt? Glauben die Dämonen, dass Jesus 1844 ins Allerheiligste gegangen ist? Glauben die Dämonen, dass Gott die Welt an 6 Tagen auf 24 Stunden geschaffen hat? Glauben die Dämonen, dass Kaffee schädlich ist für die Menschen? Könnte es sein, dass die Dämonen manchmal besser glauben als wir? Was will ich damit sagen? Ihr könnt alle 28 Glaubenspunkte nehmen und die Dämonen sagen, das wissen wir auch, dass das so ist. Während viele Menschen draußen sagen, das glauben wir nicht oder das halten wir für unwahr, das können wir uns nicht vorstellen. Und manchmal sogar in unserer Gemeinde Leute sagen, aber da habe ich meine Schwierigkeiten mit, die Dämonen sagen, hey, wir wissen, Gott hat die Welt in 6 Tagen geschaffen. Aber trotzdem werden sie nicht gerettet. Das sollte euch ganz kleines bisschen, wie soll ich sagen, zittern lassen. Denn vielleicht hast du bis heute gedacht, ich glaube, dass der Sabbat der richtige Tag ist. Ich glaube, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Ich glaube, dass Jesus wiederkommen wird. Ich glaube, dass die 10 Gebote binden sind. Ich glaube, dass ich mich gesund ernähren sollte. Und deswegen habe ich doch ein gutes Recht aufs ewige Leben, oder? All das glauben die Dämonen auch und werden nicht gerettet. Also was ist ein echter Glaube? Schaut mal mit mir in 1. Petrus 1, Vers 7. 1. Petrus 1, Vers 7. Dort wird Glaube mit einem bestimmten Symbol verglichen. Schaut mal 1. Petrus 1, Vers 7. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Nebenbei, geht es hier um den wahren Glauben, um rettenden Glauben oder geht es um den Glauben der Dämonen hier? Was würdet ihr sagen? Rettender Glaube, oder? Womit wird der rettende Glaube hier verglichen? Mit Gold, das im Feuer geläutert ist. Ja, könnt ihr das alle sehen? Moment mal. Gold, das im Feuer geläutert ist. Wo kommt das noch vor? Laodicea, das Offenbarung, Kapitel 3. Lass uns mal ganz kurz hingehen. Offenbarung 3. Nebenbei, von wem spricht Laodicea? Von uns, oder? Schauen wir mal in Offenbarung 3 und dort Vers 18. Ich rate dir. Wer spricht hier? Der treue Zeuge Jesus spricht hier. Und er sagt, ich rate dir. Wer ist dir? Das bin ich, das bist du, das sind wir als Gemeinde. Also Jesus spricht zu uns als Gemeinde und sagt, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist. Wenn Jesus zu dir und zu mir kommt und sagt, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, was muss ich dann wohl annehmen über mich? Würde Jesus das sagen, wenn ich schon all das Gold hätte? Moment mal, was war nochmal Gold, das im Feuer geläutert ist? Es steht für den rettenden Glauben. Habt ihr schon eine Predigt über Laodicea gehört? Was sind so die normalen Themen in einer Predigt von Laodicea? Da sagen wir, oh, wir sind so lauwarm, richtig? Wir müssten aktiver werden. Wir müssten mehr Mission machen. Wir müssten gesünder leben. Wir müssten uns christlich anziehen. Wir müssten mehr Daniel 11 studieren. Und das sind alles richtige Dinge. Aber als Jesus diesen Brief an Laodicea schreibt, sagt er nicht, eure Ernährung ist nicht gesund genug. Er sagt nicht, eure Röcke sind nicht lang genug. Er sagt nicht, ihr geht nicht oft genug von Haus zu Haus. Das Hauptproblem von Laodicea ist, du hast keinen rettenden Glauben. Das ist, was er sagt. Jetzt werdet ihr sagen, nein. Wir geben ja zu, dass wir als Gemeinde lau sind. Wir geben ja zu, dass wir nicht das machen, was wir machen könnten. Wir geben doch zu, dass es Probleme in der Gemeinde gibt. Aber zum Glück glauben wir doch noch, oder? Zum Glück glauben wir an Jesus. Jesus sagt, genau das ist die Täuschung von Laodicea. Denn was sagt Laodicea? Ich bin reich. Warum sollen wir Gold kaufen? Schaut mal in Vers 18. Warum sollen wir Gold kaufen? Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Also, wenn ich Glaube habe, was bin ich dann? Reich. Was sagt Laodicea? Ich bin reich. Was sagt Laodicea? Mit anderen Worten, Laodicea sagt, wir sagen, wir nehmen an, dass wir rettenden Glauben haben. Mit anderen Worten, wir glauben, dass wir glauben, aber wir glauben gar nicht. Und ihr Lieben, das ist ein ernstes Thema. Denn all die anderen Dinge, die ich gerade angesprochen habe, sind nur Symptome eines Wurzelproblems in unserer Gemeinde, das uns nämlich das Einzige fehlt. Und dass es wirklich ankommt, nämlich rettender, echter Glaube. Jetzt werdet ihr sagen, aber Christopher, was um alles in der Welt ist dieser rettende Glaube? Könnte es sein, dass wir uns selbst betrügen und glauben, ich habe allen 28 Glaubenspunkten zugestimmt, ich stehe immer noch dazu und wenn man mich auf der Straße fragt, ob ich glaube, ob der Papst der Antichrist ist, werde ich heldenhaft sagen, ja, ich glaube. Ihr Lieben, das ist kein Glaube. Das ist auch Glaube, aber das ist nicht der rettende Glaube. Wir müssen verstehen, was die Bibel als rettenden Glauben beschreibt. Lass uns mal zwei Texte sehr gründlich miteinander vergleichen. Und zwar den ersten in Römer 1 und dort Vers 17. Römer 1 und dort Vers 17. Wer hat den Römerbrief geschrieben? Paulus, ganz genau. In Römer 1, Vers 17 heißt es, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Jetzt Achtung, jetzt kommt es, worauf es ankommt. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Paulus sagt, der Gerechte lebt aus Glauben. Jetzt vergleichen wir diese Aussage von Paulus mal mit einer Aussage von Jesus in Matthäus 4, Vers 4. Schaut mal mit mir Matthäus 4, Vers 4. Matthäus 4, Vers 4. Dort heißt es, kennt ihr wahrscheinlich auch gut, er beantwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Also Paulus sagt, der Gerechte lebt aus? Paulus sagt, der Gerechte lebt aus? Glauben. Jesus sagt, der Mensch lebt aus? Nicht aus dem Wort Gottes, sondern aus? Aus jedem Wort Gottes. Also was sagt Paulus sagt, der Gerechte lebt aus? Aus? Glauben. Und Jesus sagt, der Mensch lebt aus? Aus einem jeden Wort. Gibt es zwei Arten zu leben? Es gibt nur ein Leben, nicht wahr? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn also Paulus sagt, der Gerechte lebt aus Glauben und Jesus sagt, der Mensch lebt aus einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht, was ist dann Glaube? Das Glaube bedeutet mit anderen Worten, ich lebe aus jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Sagen wir es gemeinsam. Glaube ist Leben aus jedem Wort. Wir werden das jetzt noch öfter heute wiederholen. Rettender Glaube bedeutet, ich lebe aus jedem Wort. Warum ist überhaupt Leben im Wort? Schaut mal mit mir in Johannes 1. Wir wollen es ein bisschen noch vertiefen und ergründen, was das jetzt praktisch für uns bedeutet. Johannes 1. Wie geht Johannes 1 los? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann heißt es in Vers 2, dieses war im Anfang bei Gott und in Vers 3, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Vers 4, in ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Das Evangelium soll um die ganze Welt gehen und ihr wisst, wie die Offenbarung das beschreibt, nicht wahr, dass der Engel erleuchtet die ganze Erde mit seiner Herrlichkeit, aber das Licht kommt aus dem Leben des Wortes. Im Wort ist Leben. Und die Frage ist, lebst du, lebe ich, leben wir aus jedem Wort, das Gott uns gibt? Frage. Was macht das Wort Gottes? Was ist so die Eigenschaft vom Wort Gottes? Es bringt Leben, okay, haben wir gerade gesagt. Sehr gut. Was noch? Es ist ein zweischneidiges Schwert, schneidet hindurch, nicht wahr? Es ist Trend. Es ist Manna, es ernährt uns, ja. Es verändert uns, genau. Wo kommt zum ersten Mal in der Bibel das Wort vor? In der Schöpfung. In der ganz einfachen Aussage, die unglaublich tiefgründig ist. Und Gott sprach. Was hat er gesprochen am Anfang? Es werde Licht. Und jetzt haltet euch fest. Und es wurde Licht. Zwischen tausendmal gehört, oder? Gottes Wort sagt, es werde Licht. Und es wird Licht. Lass mich das so illustrieren. Das ist meine Lieblingsillustration. Meine Worte können nur beschreiben. Ja? Also ich kann zum Beispiel sagen, dieses Klavier ist schwarz. Ja? Ich kann auch sagen, dieses Klavier ist grün. Aber es bleibt schwarz. Ja? Wenn Gott sagt, dieses Klavier ist grün, was passiert? Wenn Gott sagt, dir sind deine Sünden vergeben, dann sind sie vergeben. Wenn Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen und meint damit sogar ein bisschen die Gedanken, dann kann das geschehen. Wenn Gott sagt, du sollst nicht begehren, dann kann das geschehen. Wenn Gott sagt, du sollst das Evangelium um die Welt kreisen lassen, dann kann es geschehen. Nicht wegen meiner Kraft, nicht wegen meiner Stärke, meiner Weisheit, sondern weil die Kraft im Wort ist. Wir müssen verstehen, was für eine enorme, verändernde, lebensgebende Kraft im Wort Gottes ist. Denn wenn wir das verstehen, können wir aus dem Wort leben und dann haben wir rettenden Glauben. Und wisst ihr was, wenn ich rettenden Glauben habe, dann kommt alles automatisch. Das ist das Fundament. Jetzt schauen wir uns das noch ein bisschen konkreter an. Wer war denn der Erste, von dem es in der Bibel heißt, dass er durch Glauben gerecht geworden ist? Noah war auch gerecht, nicht wahr? Aber einer der ersten, wo es heißt, dass er geglaubt hat und dadurch gerecht wurde, ist Abraham. Ich meine, natürlich, Glaubensgerechtigkeit gab es schon vorher. Schauen wir uns mal an in 1. Mose 15. 1. Mose 15. 1. Mose 15. Und ihr kennt die Geschichte. Gott sagt zu Abraham, du wirst einen Sohn haben. Was war das Problem? Er war zu alt, seine Frau erst recht. Und sie hatten schon gewartet und gewartet und probiert. Es war nichts geworden. Gott sagt, geh hinaus, predige das Evangelium, lass das Evangelium wie ein Gürtel um ganz Wolfratshausen sein. Und hey, wir haben schon probiert, oder? Schon jahrelang. Die Resultate sind eher überschaubar, nicht wahr? Und Gott sagt, es wird eine große Ernte sein, das Evangelium kann in dieser Generation verkündet werden. Wir sagen, ja, ja Gott, aber schau mal das Problem an, das Problem an, das Problem an. Rein realistisch wird wahrscheinlich der Nächste übernehmen. Ja. Mein Knecht Eliezer wird Erbe sein. Und dann schaut mal, was Gott sagt in Vers 5. 1. Mose 15, Vers 5. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same ein. Also Gott sagt, komm aus deinem Zelt heraus, guck in diesen schwarzen Himmel, in diesen Sternenhimmel und zähle die Sterne. Und Abraham, steht nicht da, aber ich gehe mal davon aus, dass Abraham gehorcht hat, nicht wahr? Und dass er nicht gedacht hat, nee, mache ich nicht. Er guckt sich also den Sternenhimmel an und fängt dann zu zählen. Und während er zählt, steht im nächsten Vers, diese erstaunliche Aussage in Vers 6, und Abraham glaubte dem Herrn. Könnt ihr das sehen? Und als Folge dessen heißt es, und das rechnet er ihm als Gerechtigkeit an. Also Abraham muss in diesem Moment, als er in den Sternenhimmel schaut, plötzlich rettenden Glauben verstanden haben. Jetzt die Frage ist für mich, was hat er da verstanden? War das, dass er gezählt hat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, glaube ich. War das die Menge der Sterne, die er gezählt hat? Was hat er dazu geführt, als er die Sterne zählt, dass er plötzlich sagt, wo er vorher gesagt hat, es wird nichts, hier, schau mal hier, die Resultate bisher, nichts gewesen, anstrengend und so weiter, funktioniert nicht, dass er plötzlich sagt, Gott, ich glaube dir. Er schaut auf die Sterne und überlegt sich, ja, wo kommen die denn her? Wo kommen die Sterne her? Durch das. Gott hatte gesagt, es werde Stern. Und es wurde Stern. Gott hat gesagt, es werde Orion und da war ein Orion. Gott hat gesagt, es werde diese Galaxie XY, wie es auch immer heißt, und sie war da. Wenn Gott sagt, was immer er sagt, dann hat er die Kraft, das zu tun. Und Glaube ist eine Lebenseinstellung, die sagt, was immer Gott sagt, er hat die Kraft, das zu tun. Gott sagt, wir können fröhlich sein in Anfechtung. Was ist Glaube? Glaube ist die Lebenseinstellung, die sagt, Gott hat die Kraft, das in meinem Leben zu tun. Gott sagt, wir können geduldig sein. Gottes Wort sagt, du sollst geduldig sein. Was ist Glaube? Glaube ist die Einstellung, Gott ist in der Lage, genau das zu tun, weil er es gesagt hat. Gottes Wort sagt, wir können Sünde überwinden. Und wir sagen, schau mal her, seit 25 Jahren warte ich drauf. Glaube ist die Einstellung, die sagt, Gottes Wort sagt es, und ich lebe jetzt so, als ob es die Wahrheit wäre. Und wisst ihr, was die Bibel sagt? Schaut mal mit mir in 1. Johannes 5. 1. Johannes 5. Erste Johannes 5 und dort Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, was steht als nächstes? Überwindet die Welt. Und was ist der Schlüssel? Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Was überwindet die Welt? Wenn ich sage, ja, ich gehe davon aus, Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Ich halte das für eine historische Tatsache. Ja, ich glaube, dass Jesus 1844 ins Allerheiligste gegangen ist. Die Zeitprophezeiung hat mich überzeugt. Ja, ich glaube, dass ich keinen Alkohol trinken sollte, weil ich möchte ja so und so viel länger leben. Dieser Glaube überwindet nicht die Welt. Das ist gut. Das sind gute Dinge. Versteht mich nicht falsch. Aber wenn wir das als unseren Glauben definieren, dann gibt es kein Wunder, warum wir so wenig überwinden. Und warum das Evangelium bisher so wenig Fortschritte gemacht hat. Es ist der Glaube, der die Welt überwindet. Es ist der Glaube, der der Sieg ist. Was brauchen wir? Was braucht Laodicea als allererstes? Vor allen anderen Dingen. Laodicea braucht eine ganze Menge. Ich weiß nicht, der arm und blind und bloß und erbärmlich. Also die brauchen eine ganze Menge. Aber das allererste, was Jesus sagt, ist Gold im Feuer geläutert ist. Das erste, was du brauchst, ist die Grundeinstellung. Gott sagt etwas. Ich gehe davon aus, dass es stimmt und dass Gott die Kraft hat, es zu tun. Deswegen lebe ich danach. Ganz egal, was es ist, ob es mir passt oder nicht. Mit anderen Worten, wenn Gottes Wort eine Verheißung ist, dann bedeutet Glaube, ich gehe davon aus, dass Gott sein Versprechen einhält. Wenn Gottes Wort eine Geschichte ist, dann bedeutet Glaube, ich halte diese Geschichte für historisch richtig. Wenn Gottes Wort eine Prophezeiung ist, dann bedeutet Glaube, genau so wird es sich erfüllen. Wenn Gottes Wort ein Gebot ist, dann ist es Glaube, der sagt, ich werde das tun. Könnt ihr sehen, dass plötzlich Glaube und Werke gar nicht mehr zwei verschiedene Dinge sind, sondern dass Gehorsam nur noch eine Anwendung von Glaube ist? Dass Werke nichts weiter sind als Glaube angewandt? Es ist eine Funktion von Glaube sozusagen, mathematisch. Schaut mal mit mir in Jesaja 55. Jesaja 55. Ich sage euch ehrlich, als ich das studiert habe vor einiger Zeit und mehr verstanden habe, hat es mein ganzes Denken revolutioniert. In Jesaja 55 und dort Vers 11, ihr kennt wahrscheinlich den Ausspruch, genau so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht, es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Wenn ihr in die Natur schaut, seid ihr manchmal erstaunt, wie toll Gott die Welt geschaffen hat? Seid ihr nicht begeistert, was für eine Kraft im Wort Gottes ist? Wisst ihr, dass dieselbe Kraft, die gesagt hat, es werde Orion, dieselbe Kraft, die die Blauwale geschaffen hat, dieselbe Kraft, die die Erdanziehungskraft sich überlegt hat, dieselbe Kraft zwischen euren beiden Händen gerade ist? Dass zwischen euren Händen diese Kraft gerade verfügbar ist. Dieselbe Kraft, die all das draußen in der Welt getan hat. Im Wort. Warum ist es, dass wir uns eigentlich so wenig mit dem Wort Gottes beschäftigen? So wenig aus jedem Wort leben, das Gott uns gegeben hat. Denn wenn wir das tun würden, wisst ihr, warum ich weiß, dass wir so wenig aus jedem Wort leben? Weil das Wort hat die Kraft. Wenn wir es tun würden, würde man die Resultate sehen. Es gibt keine Chance, aus dem Wort Gottes zu leben und immer noch in dem gleichen Laodicea-Zustand zu bleiben. Denn dann wäre das Problem beim Wort Gottes. Der Beweis dafür, dass wir nicht aus jedem Wort leben, ist, dass wir noch so sind, wie wir sind. Dass wir keine Mission machen. Wenn wir aus jedem Wort leben würden, würden all die Missionsbefehle ja umgesetzt werden von uns. Wenn wir aus jedem Wort leben würden, dann würde unser Charakter so sein, dass die Menschen fragen, hey, was hast du, ich möchte auch so sein. Wenn wir aus jedem Wort leben würden, dann würde das Evangelium um die ganze Welt gehen. Deswegen macht es gar keinen Sinn, einfach nur ein Motivationsseminar zu machen und zu sagen, hey, ihr lieben Adventisten, lasst uns wieder ein bisschen mehr Mission machen. Ah ja, stimmt, sollten wir mal wieder. Oder lasst uns doch ein bisschen gesünder leben, unsere Gesundheitsbotschaft ist doch so gut. Ja, stimmt, wir wollen ja 5 Jahre. Dieser Ansatz schiebt uns immer nur ein bisschen und dann bleiben wir stehen. Und dann werden wir ein bisschen geschoben, dann bleiben wir stehen. Dann werden wir vielleicht kriegen wir einen Tritt in den Hintern, dann laufen wir ein bisschen länger und dann bleiben wir stehen. Wir brauchen einen Motor im Herzen, der uns in der Bewegung lässt. Und das ist Glaube. Glaube ist dieser Sieg, Glaube ist diese Einstellung, ich brauche niemanden, der mich motiviert. Ich brauche niemanden, der mir sagt, jetzt mach mal. Ich brauche niemanden, der mir vorne wegläuft und sagt, jetzt mach mal so wie ich. Ich glaube einfach dem Wort Gottes und das Wort Gottes wird es in mir tun. Schaut mal mit mir in Titus 1, Vers 2. Das ist eine wunderbare Verheißung. Titus 1, Vers 2. In Titus 1, Vers 2 heißt es, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der was? Nicht lügen kann. Wisst ihr, was so gigantisch in diesem Satz ist? Gott kann gar nicht anders. Also rein hypothetisch, okay? Selbst wenn Gott lügen wollte, was er nicht tut, weil er sein Wesen ist Wahrheit, er ist die Wahrheit, aber selbst wenn er lügen wollte, er kann nicht. Denn jedes Mal, wenn er etwas sagt, geht die Kraft für die Ausübung dessen schon mit. Dass all das, was hier steht, geschehen kann in Gottes Kraft. Jeder Missionsauftrag, jede Vision von Helen White, die übrigens auch vom gleichen Geist inspiriert worden ist, das ist derselbe Jesus, der da spricht. All die Dinge, wo wir sagen, wow, wie soll das nur geschehen? All das könnte ganz leicht geschehen, wenn wir einfach aus dem Wort Gottes leben und es so annehmen, wie es dort steht. Hat sich die Erde groß angestrengt, als sie dunkel war, damit sie Licht wird? Gott kann nicht lügen. Und wisst ihr, wenn wir über Missionen nachdenken, wir werden morgen eine ganze Menge mehr dazu sagen, da gibt es so viele Verheißungen, so viele Anweisungen, detaillierte Methoden bis auf die kleinsten Details ausgefeilt, alle inspiriert. Und wir stehen davor und sagen, was sollen wir denn tun? Und wir wissen nicht genau und es ist schwierig, anstrengend, Leute haben kein Interesse, das und jenes. Wir verstehen nicht. Das Problem nicht die säkulären Leute sind, das Problem unser Herz ist. Dass wir nicht die Einstellung haben, aus dem zu leben, was Gott uns gegeben hat. Denn wenn wir es tun würden, würde es vorwärts gehen. Deswegen möchte ich heute Abend mit diesem einfachen Prinzip herausfordern, aus jedem Wort Gottes zu leben, was Gott dir sendet. Egal was es ist. Schaut mal mit mir einen Text an in Matthäus 5. Matthäus 5 und dort Vers 44. Unser Thema ist ja alles oder etwas. Wir haben gelernt, Glaube ist nicht einfach Leben aus dem Wort Gottes, sondern Glaube ist Leben aus jedem Wort. Denn wisst ihr, dass alle Menschen irgendetwas Wahres glauben? Sogar die Dämonen glauben wahre Dinge. Haben wir gesehen, nicht wahr? Das heißt, nichts wahr, also gar nichts zu glauben, gibt es eigentlich gar nicht. Die Bibel sagt, jeder hat ein Maß des Glaubens. Die Option ist also nicht glauben oder nicht glauben. Die Option ist alles glauben oder manches glauben. Ich möchte das illustrieren an einem anderen Beispiel. Und zwar am Beispiel Liebe. Schaut mal mit mir in Matthäus 5, Vers 44. Da heißt es, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Und dann steht in Vers 46. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Jesus sagt etwas Außergewöhnliches. Er sagt, wenn du liebevolle Gefühle für deinen Opa hast, für deinen Nachbarn, für deinen Klassenkameraden, deinen Arbeitskollegen, aber Person X nicht aufstehen kannst, dann bist du eigentlich kein Christ. Das ist, was da steht, nicht wahr? Dann bist du wie ein Zöllner. Ein Christ erkennt man daran, dass er alle liebt und nicht nur einige. Einige zu lieben, das können alle. Das können auch die Buddhisten. Buddhisten lieben auch einige. Die Moslems lieben auch einige. Wisst ihr sogar, dass Adolf Hitler einige geliebt hat? Adolf Hitler hat zärtliche Gefühle für seinen Hund gehabt. Kein Scherz? Die Option ist also nicht lieben oder nicht lieben. Die Option und die Frage, woran man einen Christen von einem Weltmenschen unterscheidet, ist, liebt er alle oder einige? Wie ist es bei den 10 Geboten? Heißt es auch da, wer ein Gebot übertritt? Gibt es die Option, auch 9 Gebote zu halten, 8 Gebote zu halten, 7 Gebote? Es ist alles. Und wenn ich nur einige halte, dann ist es nicht mehr alles. Und dann ist es nicht mehr auf der Seite Gottes. Es geht also darum, alle Menschen zu lieben, übrigens auch die, die vielleicht in unsere Gemeinde kommen und nicht so besonders gut auszustehen sind. Danach erkennt man einen Christen. Alle Gebote zu halten und aus jedem Wort zu leben. Das heißt, wenn ich also sage, das ist jetzt die praktische Anwendung, ich finde, die Bibel ist ein tolles Buch. Jesus spricht dort zu mir. Ich fühle mich so gestärkt. Aber diese Stelle hier finde ich irgendwie komisch. Die mag ich nicht. Das kann nicht sein. Also das ist vielleicht gefälscht. Das ist kein Glaube mehr. Oder diese Stelle, das kriege ich mit der Wissenschaft nicht überein. Das muss man vielleicht anders interpretieren. Oder diese Stelle passt nicht mehr zu unserer Kultur. Das muss man vielleicht das hat vielleicht Paulus damals in seiner Kultur so geschrieben. Dann glaube ich nicht mehr alles, sondern nur noch etwas. Und das ist der Zustand von Laodicea. Laodicea sagt, natürlich glauben wir, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Natürlich glauben wir, dass Jesus wiederkommen wird. Natürlich glauben wir, dass die Toten tot sind. Aber echter Glaube glaubt an alles, was die Bibel sagt. Alles, was die Inspiration uns gibt. Ob es mir passt oder nicht. Und mit dieser Einstellung, wenn ihr mit dieser Einstellung versteht und morgen kommen werdet und für einige Zitate von Ellen White lesen werden, über was geschehen soll missionarisch, habt ihr 2 Optionen. Ihr könnt sagen, die Frau ist ja total verrückt, das ist ja unmöglich, sowas zu machen, das schafft kein Mensch und wir schon gar nicht. Das ist so der normale Herangehensweise, dass man sagt, ja, das wird vielleicht früher, das geht in Amerika, das geht vielleicht irgendwo anders, damals haben die es geschafft, aber heute geht das nicht mehr. Oder ihr sagt, ich glaube, ich lebe aus jedem Wort aus dem Mund Gottes hervorgeht. Kostet es, was es wolle. Bevor wir enden, möchte ich euch noch etwas zeigen. Vielleicht wundert ihr euch, dass wir bisher schon fast eine Dreiviertelstunde über Glauben gesprochen haben und noch nicht einmal die klassische Definition von Glaube erwähnt haben. Wisst ihr, wo die steht, die klassische Definition von Glauben? Hebräer 11, nicht wahr? Jetzt schauen wir mal, ob die übereinstimmen mit dem, was wir gerade gesagt haben. Bevor wir da hingehen, wollen wir in Hebräer 10 beginnen, denn Hebräer 11 ist eigentlich nur die Antwort oder die Weiterführung eines Gedankens, der schon Hebräer 10 beginnt. Übrigens, wer hat den Hebräerbrief geschrieben? Paulus, nicht wahr? Hebräer 10 und dort Vers 37. Schaut mal, dort heißt es, denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll und wird nicht auf sich warten lassen. Jetzt zitiert der Paulus wiederum diesen Vers, den er aus Habakuk 2, Vers 4 hat. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben, doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Rettung der Seele. Paulus sagt, kurz vor der Wiederkunft, kurz bevor Jesus wiederkommt, wird es 2 Klassen geben. Die einen, die glauben, und die anderen, die weichen zurück. Was heißt zurückweichen? Angst haben, ja, also im Wortsinn, was heißt zurückweichen? Was bedeutet das, zurückweichen? Es bedeutet, ich bin gelaufen, nicht wahr? Und bin an einem Punkt und plötzlich weiche ich wieder zurück. Wenn eine Armee auf den Feind zugeht und plötzlich merkt, der Feind ist zu stark, dann weicht die Armee zurück. Ist das nicht wahr? Das heißt, da wird es 2 Gruppen geben. Die Gemeinde geht gemeinsam auf den Feind zu und plötzlich merkt man, der Feind ist größer als gedacht. So geschehen in der Wüste kurz vor dem Einzug in Kanaan. Das haben wir nicht gedacht, dass es so groß ist. Dass die Aufgabe so gewaltig ist. Zwei haben gesagt, vorwärts! Und 10 haben gesagt, Moment mal, geordneter Rückzug. Keinen weiteren Schaden anrichten. Wisst ihr was? Wir werden genau das gleiche erleben. Wir stehen in einer Zeit, dass Jesus wiederkommen möchte. Die Aufgabe, vor der wir stehen, ist so gewaltig. Keiner von uns, ich auch nicht, hat einen blassen Schimmer, was uns erwartet. Was wir tun könnten durch Gottes Wort. Wie sehr das Evangelium in die Welt gehen könnte. Jetzt können wir zwei Möglichkeiten haben. Wir können sagen, das hat mir keiner gesagt, als ich mich habe taufen lassen. Oder wir können sagen, vorwärts. Wir gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen. Wisst ihr, dass sich das schon einmal erfüllt hat? Als 1844, manche sagen 50.000, manche sagen 100.000, Mileriten gewartet haben auf Jesus. Alle waren begeistert. 22. Oktober, es war ein Dienstag, Jesus kommt nicht, könnt ihr alles nachlesen, Habakuk 2, Vers 1 bis 4. Und wie viele von denen, die gewartet haben, sind wieder zurückgewichen? Haben gesagt, wir haben uns geirrt, falsche Datumsberechnung, 1844 ist gar nicht in der Bibel. Von den 50.000, Kerngruppe, wie viele sind zurückgewichen? In der Schätzung? 49.950. Und 50 haben gesagt, wir können nichts sehen, wir können nichts hören, wir können nichts schmecken oder fühlen, aber wir glauben immer noch Gottes Wort. Daniel 8, Vers 14 endet am 22. Oktober 1844. Ohne irgendein Beweis. Es ist ja toll, wenn äußere Dinge die Bibel belegen. Ich glaube, wir freuen uns, wenn wir archäologische Beweise haben. Schau mal hier, das ist das Grab von dem und dem gefunden worden. Oder wir haben eine Inschrift, da steht das und das. Die Bibel ist wahr. Aber glaubst du auch der Bibel, wenn es nichts gibt, was die Bibel bestätigt? Wir freuen uns ja, dass die moderne Wissenschaft uns zeigt, dass unsere Gesundheitsprinzipien wunderbar mit der Wissenschaft übereinstimmen. Aber würdest du ihnen auch folgen, wenn die Wissenschaft genau das Gegenteil zeigen würde? Haben nur 50 Leute gesagt, wir bleiben an dem Wort Gottes, obwohl wir nichts sehen, nichts hören, nichts entdecken. Nach allen Sinnen sieht es so aus, als ob wir uns getäuscht haben. Wisst ihr, Ellen White sagt, es kommt die Zeit, wo wir unseren Sinnen nicht mehr vertrauen können? Was meint ihr, was hält uns da noch gerade? Das Einzige, was uns da noch gerade hält, ist rettender Glauben. Nicht, ich habe 28 Glaubenspunkte abgehakt, glaube ich alles. Rettender Glaube ist das Einzige, was uns in dieser Zeit dann halten wird. Wenn ich aus dem Wort Gottes lebe, egal was es sagt. Wenn das Wort Gottes sagt, diese Bibel ist weiß, was glaubst du? Das ist die Frage. Schaut mal, wie das jetzt Paulus erklärt in Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Warum ist man überzeugt, wenn man nichts sieht, wenn man sich beweisen kann? Kein empirischer Beweis, nichts, keine handfesten, greifbaren Indizien. Was ist der Beweis? Es ist allein das Wort. Er sagt, durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Ich möchte euch nur ganz kurz, bevor wir schließen, an zwei, drei Beispielen zeigen, hier, wie das mit dem Glauben funktioniert. In Vers 4 heißt es, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Hat Kain ein Opfer gebracht? Hat Kain an Gott geglaubt? Hat Kain auch Gott wohlgefallen wollen? Oder war er einfach so mit Überzeugung gegen Gott? Hat Kain einige Dinge richtig gemacht? Was war also der Unterschied zwischen Abel und Kain? Abel hat alles richtig gemacht. Und Kain nur einiges. Abel hat allen Anweisungen Gottes geglaubt, auch der, die gesagt hat, es muss ein blutiges Opfer sein, du musst etwas opfern. Kain hat gesagt, hey, das ist vielleicht nur kulturell bedingt. Das kann man auch anwenden auf meine Situation, weil er ist ja Hirte, das passt vielleicht für ihn, aber meine Situation ist eine andere. Und deswegen kann ich es ja anders machen, oder? Ihr Lieben, wenn Ellen White sagt, wir sollten Haus-zu-Haus-Arbeit machen, wir sollten diese Methode, diese Methode, diese Methode anwenden, ist es nicht unsere Aufgabe zu sagen, hey, das ist vielleicht Ihre Kultur, Ihre Zeit, wir machen einfach so, wie wir denken. Es ist kein Wunder, dass wir keinen Erfolg in der Mission haben. Kein Wunder. Weil dann machen wir es aus eigener Kraft. Wir haben vielleicht die Gesellschaft beobachtet, wir haben Analysen gemacht, wir haben Statistiken, wissenschaftlich, aber es ist nur unsere Kraft. Und in unserer Kraft können wir noch 30.000 Jahre weitermachen, wird nie was geschehen. Aber wenn wir sagen, hey, ich verstehe jetzt eigentlich nicht genau, warum das so sein muss, menschlich gesehen macht das keinen Sinn, aber es ist eigentlich egal, ob es menschlich gesehen keinen Sinn macht. Vielleicht macht es ja auch extra keinen Sinn, damit Gott verherrlicht wird. Ich mache es einfach mal genau so, wie Ellen White sagt. Einfach genau so, wie es die Bibel sagt. Wir machen jetzt Mission nur noch so, wie es die Bibel und Ellen White sagt. Lass mal die Ellen White Bücher aufschlagen. Was steht da? Wir machen es genau so. Was steht da? Wir machen es genau so. Was steht da? Wir machen es genau so. Wann war das letzte Mal, dass wir als Gemeinde so gearbeitet haben? Dass wir einfach sagen, schau mal, Jesus hat das gemacht, wir machen das. Jesus hat das gemacht, wir machen das. Jesus hat das gemacht, wir machen das. Ellen White sagt, wir sollen so arbeiten. Wir machen es einfach so, ohne Abstriche. Ohne, das kann man heute nicht mehr so machen. Das wäre Glaube. Und dieser Glaube wird die Welt überwinden. Und dieser Glaube wird das Werk zum Abschluss bringen. Schaut mal mit mir in Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Jetzt Achtung, Vers 6, gut aufpassen. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Amen? Nein! Denn wenn ich nur glaube, dass Gott ist, was habe ich dann? Den Glauben der Dämonen. Da steht nicht, muss glauben, dass er ist, sondern da steht, er muss glauben, dass er ist und? Und? Wie geht es weiter? Dass er die belohnen wird. Das heißt, dass er das tut, was er sagt, richtig? Glaube ist nicht nur, dass ich glaube, dass Gott existiert, sondern dass ich glaube, er wird das tun. Er wird es belohnen. Er wird den Sieg schenken. Er wird das machen. Wenn ich das glaube, das ist echter Glaube. Das ist echter Glaube. Letztes Beispiel. Geht ein bisschen weiter runter zu Vers 29. Das ist mein Lieblingsbeispiel, auch wie ich das liebe. Vers 29. Das heißt es, durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer. Wer sind sie? Israeliten, ja? Durch das Trockene, während die Ägypter ertranken, als sie das versuchten. Jetzt stellen wir uns das mal vor. Das Volk Israel steht vor dem Roten Meer. Okay? Und plötzlich öffnet sich das Rote Meer. Haben die Israeliten geglaubt, dass das ein Wunder ist? Ja? Okay. Sind reingegangen. Haben die Israeliten auch geglaubt, dass es stehen bleiben wird, das Wasser? Okay. Jetzt kommen die Ägypter. Die Ägypter stehen dahinter und sehen, wie das Wasser sich teilt. Haben die Ägypter geglaubt, dass das ein Wunder ist? Ja. Haben die Ägypter auch geglaubt, dass es stehen bleiben wird? Na klar, sonst wäre es Selbstmord gewesen. Also was ist der Unterschied? Die Ägypter haben exakt das Gleiche geglaubt als die Israeliten. Die haben das Gleiche gesehen, das Gleiche geglaubt und sogar das Gleiche getan. Und trotzdem sagt Gott, das eine war richtig, das andere war falsch. Wisst ihr warum? Weil es für die Israeliten ein Gotteswort gab, das gesagt hat, geht vorwärts. Aber die Ägypter hatten nicht so ein Wort Gottes für sie. Gottes Wort an sie war, kehrt zurück nach Ägypten. Beide sahen dasselbe, glaubten dasselbe und taten dasselbe. Die einen in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes, die anderen gegen das Wort Gottes. Und deswegen wurden die einen errettet und die anderen sind gestorben. Der einzige Unterschied war ihre Beziehung zum Wort Gottes. Äußerlich genau dasselbe. Wenn man das Wort Gottes nicht gekannt hätte, hätte man sich gedacht, Gott, was machst du denn? Die machen doch genau dasselbe. Die einen taten es in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes, die anderen als Rebellion gegen das Wort Gottes. Glaube, rettender Glaube ist was? Glaube ist Leben aus jedem Wort. Schließen möchte ich mit einer Geschichte. Matthäus 8. Matthäus 8 und dort Vers 5. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, ein Römer, bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Stoppt hier. Ich habe euch am Anfang gefragt, wer von euch würde sich freuen, wenn Jesus persönlich hier nach Wolfratshausen kommen würde und uns helfen würde mit der Mission. Ich glaube, ihr habt euch alle gestreckt, oder? Weil wir auch so geplagt sind, nicht? Weil wir so Schwierigkeiten haben, weil wir Jesus so dringend brauchen. Als Jesus dem Hauptmann, einem Römer, der kannte weder das Alte noch das Neue Testament und Ellenwald schon gar nicht, einem Römer anbietet: Lass mich zu dir kommen. Ich helfe dir persönlich. Weißt du, was der Römer gesagt hat? Schaut mal den nächsten Satz an. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort. So könnte mein Knecht gesund werden. So besteht eine eventuelle Chance, dass mein Knecht gesund wird. So haben wir Hoffnung, dass er gesund wird. So wird er gesund werden. Denn der nächste Vers offenbart, dieser Hauptmann verstand das Prinzip von Autorität. In Vers 9 sagt er: Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Dieser Mann, obwohl er nichts von der Bibel sonst verstand, wusste, wenn ein Oberster einen Befehl gibt, dann geschieht es. Und er wusste, wenn Jesus einen Befehl gibt, dann gibt es einen Engel, der gehen wird. Wenn Jesus sagt, geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium an den Straßen und an den Türen von Wolfratshausen, dann gibt es Engel, die sofort gehorchen und die Menschen vorbereiten. Dann gibt es Engel, die sofort gehorchen und uns die geistlichen Gaben geben, die wir brauchen. Verstehen wir das? Verstehen wir das Prinzip von Autorität, dass wenn Jesus etwas sagt, es auch geschehen kann? Weil er genügend Knechte hat, die es tun im Universum? Dieser Hauptmann hat es verstanden. Als Jesus das hörte, Vers 10, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Die kannten die Bibel rückwärts. Auf Hebräisch. Haben alle Zehnten gezahlt, Sabbat gehalten, Lieder gesungen. Lange Kleider an. Sie hatten keinen Glauben. Wisst ihr, das Grundgeheimnis erfolgreicher Mission ist Glaube. Und zwar rettender Glaube. Ein Leben aus jedem Wort Gottes. Sagt es, ich glaube es genauso, wie es dort steht. Und weil er in seinem Wort die Kraft hat, es zu tun, deswegen tue ich es jetzt einfach. Nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern weil es seine Kraft. Und dann wird Gott verherrlicht, weil dann für jeden sichtbar wird. Das haben sich Menschen nicht ausgedacht. Das ist Gottes Herrlichkeit. Letzter Vers für heute, Offenbarung 14. Und dort Vers 12. In dieser letzten Krise, in dieser letzten Auseinandersetzung, da heißt es hier, dass es eine Gruppe gibt, die nicht mehr wie Laodicea blind und bloß und erbärmlich ist, sondern hier steht, hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Wer von uns möchte heute sagen, dass wenn Jesus, der gesagt hat, wenn der Menschensohn wiederkommen wird, wird er Glauben finden auf Erden? Wenn er auf die Erde schaut, heute Abend, auf Wolfratshausen schaut und fragt sich, wo sind diejenigen, die rettenden Glauben haben? Wo sind diejenigen, die Gottes Wort ernst nehmen, kostet es, was es wolle, die aus jedem Wort leben, was immer er sagt? Ich möchte noch sagen, hier sind die Heiligen. Hier ist die Geduld, hier. Ich möchte Gottes Gebote halten. Lass uns gemeinsam beten. Lass uns dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir etwas verstehen durften über die Natur deines Wortes. Manche dieser Dinge sind uns gar nicht neu. Wir haben sie wahrscheinlich schon oft in verschiedener Form gehört, aber so selten denken wir wirklich darüber nach, was das praktisch bedeutet. Und wenn wir dieses Wochenende darüber nachdenken wollen, wie das Evangelium den ganzen Erdkreis umgürten soll, und noch viel mehr, München und Wolfratshausen, all die Städte, die hier sind, dann haben wir heute verstanden, was das Schlüsselelement ist. Nämlich echter, rettender Glaube. Das ist das Allererste, das Allerdringlichste, das Allerwichtigste, was wir brauchen. Das ist das, was du deiner Gemeinde als Allererstes anbietest. Hab Dank, Herr Jesus, dass wir wissen dürfen, dass dieses große Werk, das vor uns steht, wir gar nicht erst in eigener Kraft beginnen brauchen. Dass wir gar nicht erst unsere eigenen schwachen Bemühungen konsultieren müssen, sondern dass wir auf deine Kraft zielen dürfen. Dass wir dir vertrauen können und dass du uns gebrauchen möchtest. Hab Dank, dass es deine Kraft in uns ist, die dieses Werk beginnen wird, weiterführen wird und vollenden wird. Wir möchten heute neu uns dir übergeben und neu diese Einstellung haben, aus deinem Wort zu leben, was immer es sagt. Als Grundhaltung des Lebens, ohne den eigenen Verstand drüber zu setzen. Und wir danken dir jetzt schon, dass wir wissen dürfen, dass große Resultate daraus geschehen werden. In unserem persönlichen Leben, in unserer Gemeinde und weit darüber hinaus. Hab Dank, dass du zu uns gesprochen hast. Im Namen Jesu beten wir dich. Amen.